Der Kulturkiosk. Ein Podcast von Oberpfalz Medien.
Hallo, willkommen zurück im Kulturkiosk. Heute mit uns allen dreien.
Hallo.
Ich habe jetzt kein Hallo gesagt.
Das passt schon, wir checken, dass du da bist.
Und heute gibt es eine etwas besondere Folge, das haben wir auch noch nie gemacht. Und zwar haben wir alle drei ein Buch gelesen und zwei von uns, Kira und Maria, haben noch ein anderes Buch gelesen, ich nicht.
Die Fortsetzung.
Die Fortsetzung. Und wir sprechen heute über die Bücher und den Inhalt und wie wir das so finden.
So, ein Buchclub.
Ein Buchclub. Ein Buch-Podcast.
Sommer-Special. Sommer-Special. Ja, ist ein richtiges Sommerbuch auch irgendwie.
Ja.
Oder zwei Sommerbücher.
Zwei Sommerbücher.
Genau, also das erste Buch ist 22 Bahnen von Caroline Wahl und das zweite Buch ist Windstärke 17 von Caroline Wahl.
Genau.
Und genau, kurz zum Inhalt zu 22 Bahnen. Es geht um Tilda, sie ist Mitte 20, studiert Mathe, wohnt in der Provinz, schwimmt jeden Abend 22 Bahnen im Freibad, um den Alltag und der Belastung durch ihre alkoholkranke Mutter zu entfliehen. Neben ihrem Job an der Supermarktkasse versucht sie, ihr Studium zu meistern und gleichzeitig für ihre jüngere Schwester Ida da zu sein. Ida da zu sein. Ida da. Ida da. trifft sie Viktor und Viktor ist dann quasi der Traumprinz, der aus der Großstadt zurückkehrt und sie rettet. Natürlich ist er auch Schwimmer und mit ihm stellt sich die Frage, ob Tilda es schafft, der Verantwortung den Rücken zu kehren und ihr Leben so zu leben, wie sie es gern machen würde. Denn sie bekommt auch eine Promotionsstelle in Berlin angeboten. Promotion ist alles das Gleiche.
Mathe-Provokation.
Für mich war Mathe wirklich eine Provokation. Genau. 22 Bahnen wurde in mehrere Sprachen übersetzt, darunter auch Arabisch, Französisch, Italienisch, Niederländisch, Spanisch, Slowakisch und Slowenisch. Mehr als 600 Mal wurde das Buch verkauft.
600.000.
Habe ich 600
ja.
gesagt? Ja, das wäre wenig.
Krass.
Ich habe das 1000
vergessen.
Mathe
ist eine Provokation.
Ja, genau. Und schon, ich bin nicht Tilda. Genau, und es wurde auch verfilmt, das Buch. Und es kommt sogar schon im September ins Kino.
Ja, da freue ich mich voll drauf. Ich bin gespannt.
Ich habe heute erst den Trailer angeschaut.
Der ist sehr vielversprechend. Maria,
ich finde Bücher immer besser als, also,
ja,
ja, schauen wir mal. Aber vielleicht gucke ich es mir an.
Ja, tatsächlich macht er, ohne jetzt zu viel vorwegzunehmen, bei diesen Büchern die Sprache auch viel aus, die du halt einfach im Film nicht so übernehmen kannst.
Ja.
Und das finde ich jetzt tatsächlich einen spannenden Punkt, dass das übersetzt wurde, weil mich interessieren würde, wie das
Stimmt.
auf anderen Sprachen dann umgesetzt
ja.
ist.
Stimmt.
Das müsste ich glatt mal ausprobieren. Irgendwie auf Englisch oder Französisch.
Kannst du auf Arabisch.
Leider nein.
Genau, kurz noch zur Autorin. Sie wurde 1995 in Mainz geboren, studierte Germanistik und deutsche Literatur in Tübingen und Berlin, lebt als freie Schriftstellerin in Kiel und hat 22 Bahnen innerhalb von 3 Monaten geschrieben.
Krass.
Ganz schön krass, ja.
Die hat viel getippt auf einmal. Darf ich es Windstärke 17 vorstellen?
Mhm.
Juhu. Ich bin nämlich ganz frisch fertig geworden mit Lesen, heute erst. Windstärke 17 spielt ungefähr 10 Jahre, ich war mir nicht ganz sicher, ob das drin stand oder nicht, aber ungefähr 10 Jahre, nachdem Tilda ausgezogen ist, um zum Promovieren in Berlin. Und Hauptfigur ist diesmal jetzt die kleine Schwester Ida, die gar nicht mehr so klein ist. Das Buch steigt ein ungefähr 2 Monate, nachdem die Mutter von Ida und Tilda gestorben ist. Woran wird dann später klar?
Oder Alkohol.
Sie hat sich
okay.
umgebracht.
Wegen Alkohol.
Tabletten, glaube ich.
Tabletten, ja. Okay. Sie wollte einfach nicht mehr leben. So wie
also wahrscheinlich hat sie da Alkohol. Also
genau.
War jetzt wahrscheinlich nicht unwesentlich daran beteiligt. Aber ja.
Viktor und Tilda sind immer noch zusammen. Die haben 2 Kinder und leben in Hamburg. Viktor ist immer noch IT-Typ und Tilda ist inzwischen Mathe-Professorin. Und es geht jetzt aber eben um Ida. Und die kommt mit diesem Tod von der Mutter überhaupt nicht klar. Also die ist ein richtiges Loch gefallen und die hat Selbstvorwürfe, die hat ganz viel Wut auf Tilda, dass sie alleine gelassen hat, aber kann sie auch irgendwie auch nicht vorwerfen und so. Und eigentlich hat Tilda ihr ein Ticket geschickt, um nach Hamburg zu ziehen. um nach Hamburg zu kommen, um sie zu besuchen. Aber Ida hat sich gedacht, nee, kein Bock, und ist einfach weitergefahren im Zug und ist auf Rügen gelandet. Was ich schon mal ganz wild fand. Also ich fand die sehr, sehr mutig am Anfang, weil ich könnte niemals ohne Geld und ohne Plan.
Das ganze Buch ist sie sehr, sehr mutig.
Ja,
also
sie
macht die ganze Zeit verrückte Sachen und man fragt sich, woher hast du diese Selbstsicherheit?
Ja. Es kommt nämlich so, also sie strandet auf Rügen, auf einer Insel, am Strand, ohne Geld, ohne irgendeinen Plan. Sie wollte einfach bloß nicht nach Hamburg zu ihrer Schwester. Kommt dann bei einem Ehepaar, so einem alten Ehepaar unter, Knut und Marianne, wohnt halt einfach bei denen im ehemaligen Kinderzimmer von deren Tochter.
Mandy,
ja, das ist auch noch ein Punkt, da komme ich später auch dazu. und lebt halt einfach mit denen zusammen, als ob es ihre Eltern wären. Ganz wild. Und genau, da kommt dann eben auch wieder ein starker Mann mit schwachen, traurigen Augen.
Ein Prinz.
Genau,
aber diesmal nicht ganz so prinzig.
Nee, der Live heißt er. Also Live. Er ist eigentlich DJ.
Live.
Live. L-E-I-F.
Ah.
Nicht live.
Live ist live.
genau. Und die lernt sich halt erkennen. Und das geht halt viel um Depressionen und Trauer und Selbstvorwürfe. Genau.
Okay, interessant. Weil ich hatte ja schon das Gefühl, dass in 22 Bahnen Ida und Tilda ein gutes Verhältnis hatten.
Mhm, das total. Ich glaube, dass sie das auch irgendwie noch haben. Also das ist schon sehr zwiegespalten. Ich glaube, einerseits möchte sie total gern zu ihr, aber irgendwas, also das ist das ganze Buch, zieht sich das so durch, dass sie sich irgendwie so ein bisschen nach ihr sehnt, aber es nicht zulassen kann. Also sie macht ihr, glaube ich, auch Vorwürfe, weil sie die beiden, also Ida und die Mama, verlassen hat.
Hm.
Genau.
Oder also es ist kompliziert.
Da ging es zum Beispiel teilweise auch darum, dass Tilda immer zu Idas Geburtstagen gekommen ist und Ida hat immer gesagt, nein, sie will es nicht und hat ihr halt angebrüllt und so und irgendwann ist sie nicht mehr gekommen, aber das Einzige, was sie sich zum Geburtstag gewünscht hat, ist, dass Tilda kommt, auch wenn sie immer das Gegenteil gesagt hat. Also sie hat es irgendwie nicht so ausdrücken können, weil sie immer irgendwie in dieser Wut gefangen war, aber eigentlich wollte sie einfach bloß ihre Schwester.
Okay, interessant, weil eigentlich wusste man ja am Ende des ersten Buches nicht, dass Tilda wirklich nach Berlin geht, so wie ich das ja verstanden habe, weil sie hat sich ja beworben, aber ob die Bewerbung angenommen wurde, wusste man ja nicht. Das war ja so ein bisschen offen.
Genau, ja.
Und dann ist sie ja wirklich dann gegangen anscheinend. Das wird alles übersprungen.
Ne? Ja, ja.
Finde ich ein bisschen schade tatsächlich.
Weil, ja, es ist also
sehr offen gewesen am Ende.
Es ist alles sehr offen. Also die ganzen Zeitabstände werden nie so richtig geklärt. Aber ich glaube, mit den 10 Jahren liegst du schon gar nicht so verkehrt. Ich habe nämlich in einem Interview gelesen, dass Wahl gesagt hat, es tat weh, Ida bei der Mutter zurückzulassen. Also sie hatte wohl Schmerzen beim Schreiben, weil die Ida da jetzt noch war. Und sie hat dann wohl schon, als sie mit 22 Bahnen fertig war, mit Lektorat etc. abgesprochen, dass es eine Fortsetzung geben wird. Und dann wurden die Zeitreferenzen in 22 Bahnen um 10 Jahre zurückgesetzt, um die Fortsetzung sofort erscheinen zu lassen und quasi nicht erst 10 Jahre zu warten und dann die Fortsetzung schreiben zu müssen. Fand ich eigentlich auch ganz interessant.
Hm. Ja, tatsächlich hat mich das nur minimal, aber es hat mich irritiert, weil ja auch 22 Bahnen sehr aktuell war, also so mit den Referenzen und so. Und jetzt ist aber eigentlich 10 Jahre vorher.
Das aber ich finde, so man spürt es gar nicht. Also man merkt, dass es jetzt alles in den letzten, keine Ahnung, 20 Jahren stattgefunden hat, aber es ist jetzt nicht so, dass man irgendwie merkt, ah ja, klar, das waren die 2000er. Also zumindest hatte ich nicht das Gefühl, dass man es so klar verorten kann.
Ja, okay, stimmt. Es ging, also ich kann mich erinnern, in 22 Bahnen ging es zum Beispiel um YouTube, dass halt Ida am Schluss immer YouTube-Videos schaut.
Genau.
Beim Abendessen und so. Ich meine, das gab es 2015 ja auch. Auch
ja.
Also groß.
Ja.
Und
hat er sich TikTok-Videos geschaut.
Genau. Ja, stimmt, ne? Und genau, ein Absatz war noch irgendwie, dass Tilda Social Media nicht mag. Aber das kann ja auch 2015 gewesen sein.
Also sie macht ja auch Detox. Das ganze Buch macht sie Social-Dings-Flugmodus-Detox.
Ja, Ida, ja, im
zweiten, ach so, Ida, ja, mein
zweiten
Gott.
Teil schon. Aber das ist nämlich, vielleicht kann ich das schon mal vorwegnehmen von meiner Liste, was ich gut und schlecht fand. Ich fand nämlich cool, dass das so real war mit so aktuellen Referenzen. Also ganz am Anfang steigt der Ida in den Zug ein und dann wird beschrieben, wie sie TikToks scrollt und so. Dann schaut sie irgendwie mit so einem Typen im Zug Succession, was ja auch eine aktuelle Serie ist. Oder es wird auch oft Musik quasi oder so Künstler mit reingenommen, die gerade aktuell sind. Was ich irgendwie cool fand. Weil wir hatten ja schon mal das Thema, dass ich oft oder dass ich viel Bücher gelesen habe, die halt im anderen Jahrtausend spielen. Und ich bin immer noch so positiv überrascht, wenn ich sehe, oh, TikTok, im Buch.
Man macht dir eine Freude damit.
Ja. Damit kann ich relaten.
Ich habe mir ein paar Parallelen aufgeschrieben, so zwischen den beiden Büchern. Also die Bücher sind eigentlich verschieden, aber eigentlich sind es die gleichen. Und ich, also als wir besprochen hatten, dass wir uns über diese Bücher unterhalten wollen, hatte ich 22 Bahnen als Hörbuch gehört. Und als ich das Buch gekauft habe, war mir nicht klar, dass es die Fortsetzung ist. Ich habe dann also angefangen zu lesen und dachte, geil, eine Fortsetzung. Also mich hat man total bekommen mit, boah, ich kenne die Charaktere schon und irgendwie kenne ich mich so ein bisschen in der Lebenswelt aus und eigentlich ist schon spannend, wie es weitergeht. Und dann wurde aber sehr viel im Nachhinein nochmal erklärt. Also nicht nur so angerissen, sondern auch richtig nochmal doll erklärt. Das fand ich dann ein bisschen ätzend. Ich weiß nicht, wie das ist, wenn man quasi nur das Buch liest, ob man das dann braucht vielleicht.
Aber wer liest eine Fortsetzung ohne das?
Man kann das auch so lesen.
Ach so, ja, naja, stimmt.
Hätte ich gesagt, oder?
Auf jeden Fall.
Das stimmt ja eigentlich.
Es ist eigentlich eine unabhängige Geschichte. Also so wie du beim ersten Mal halt nicht den Fokus auf der Kleinen hast, sondern die halt irgendwie so mitschwingt, ist, ich habe sogar das Gefühl, dass im ersten Buch die kleine Schwester eine größere Rolle spielt als im zweiten Buch die Große. Die ist zwar immer da, aber die spricht super selten. Also es geht irgendwie immer um die, weil die halt super oft an sie denkt, aber die ist eigentlich kaum da. Egal, ja. Parallelen. Also, Thema Schmerz spüren und der Umgang damit. Tilda geht zum Schrein in den Wald, Ida brüllt die Wellen und den Wind an. Es gibt den Prinzen. Also, der erste Prinz ist Viktor. Der hat natürlich auch dramatische Geschichte. Der zweite Prinz ist Leif, der hat auch eine dramatische Geschichte. Alle haben sie dramatische Geschichten. Ich finde aber, dass Viktor mit seiner dramatischen Geschichte irgendwie also man weiß auch gar nicht so genau, was passiert ist, ja. Also,
das ist alles
wird
so
immer
vage.
Nur so angedeutet und keiner spricht. Das ist auch noch ein Punkt, über den ich später noch sprechen möchte.
Ich auch.
Ja. Keiner spricht über Shit, der passiert
sprechen.
Die ganze Zeit. Viktor geht aber wesentlich erwachsener irgendwie damit um als Live. Also, ich habe das Gefühl, dass Viktor der Tilda auch hilft und Stabilität gibt. Im zweiten Buch ist alles ganz anders. Da macht er eher noch super viel kaputt. Also er hilft schon auch ein bisschen. Aber mittendrin dachte ich mir kurz, boah, kannst du gehen bitte? Du machst hier gerade überhaupt nichts. Also Life ist eher ein schwieriger Prinz. Und dann geht es im Grunde irgendwie auch die ganze Zeit um Care-Arbeit. Also jemand kümmert sich um jemand anderen. Das ist jetzt die Schwester um die Mutter. Die Mutter kümmert sich nicht. Ist aber ja auch Thema. Und um Abhängigkeiten und Verpflichtungen. Also das zieht sich schon durch die ganzen Bücher, aber es wird nie so richtig tief thematisiert. Also es bleibt eher an der Oberfläche. Ich habe jetzt aber auch nicht das Gefühl, dass ich das vermisse. Und natürlich das Schwimmen.
Ja, das machen sie alle.
Es wird geschwommen.
Ja.
Es wird viel geschwommen in der Familie. Wie heißen Sie meinen Nachnamen?
Schmidt.
Schmidt, oh. Okay.
Aber wie du sagst, es kommt nicht so richtig in die Tiefe. Also das hat mich schon so ein bisschen gestört, weil ich irgendwie nie den Bezug zu den Charakteren hatte. Also mir war die Liebesgeschichte zwischen Tilda und Viktor einfach völlig egal. Also ob die jetzt zusammenkommen oder nicht, war mir einfach pups. Weil ich mir immer dachte, okay, die reden nicht miteinander und jetzt hat sie sich in ihn verliebt. Oh, okay, cool. Und weiß ich nicht. Und mir hat dann so ein bisschen mehr gefehlt, so, weil ja der Bruder von Viktor gestorben ist und das war ja der beste Freund von Tilda. Okay, bei einem Autounfall und es wurde schon ein bisschen angesprochen, aber irgendwie hat mich das auch nicht so berührt. Weiß nicht. Und was mich auch gestört hat, ist, dass auch, also was war mit Leon und wie hieß ihre Freundin Marlene?
Was für Leon?
Ja.
Gut. Habe ich auch schon wieder vergessen, wer?
Da kommt auch noch so ein Typ drin vor in dem Buch, ganz am Anfang. Und dann ist er bei Tilda daheim.
Für die Studenten, oder?
Ja, und dann berührt er sie an der Wange und sie will nicht mehr, dass, also sie will nicht, dass er geht, aber irgendwie schon. Und dann dachte ich mir.
Hast du ein anderes Buch gelesen?
Nein.
Ich glaube schon, ja. Ich kann mich da nicht dran erinnern.
Ich auch nicht.
Und dann dachte ich mir so, okay, und was ist jetzt mit dem? Und dann ist er weg. Und dann ist er auch nie wieder Thema. Und dann ist Viktor da.
Was für,
also
Leon.
Ich kann mich wirklich nicht erinnern.
Ich kann mich auch nicht erinnern.
Okay, siehste, belanglos. Also er wird angeschnitten und ihre Freundin wird auch angeschnitten. Aha. Und
die kann ich mich schon erinnern.
Das fand ich auch ein bisschen schade.
Die war halt für die Backstory so ein bisschen wichtig. Ja. Ja. Und um Tilda zu charakterisieren, glaube ich, weil sie ja in einem sehr reichen Haus aufgewachsen ist und so quasi diese Balance darzustellen. Ja.
Ja. Ja, mir ging es im zweiten Buch auch ein bisschen so. Also erstens, ich hatte, also sowohl bei Tilda und Victor als auch in der Liebesgeschichte in der Fortsetzung, nicht das Gefühl, dass ich als einer der beiden Partner so viel Vertrauen in die andere Person setzen könnte, wie so wenig, wie die übereinander, also die sprechen über, also gerade Tilda, es wird ja im Buch geht es eigentlich zu 30% darum, dass Tilda gern irgendwas wissen würde, aber nicht fragt. nee, stopp, Ida, nicht Tilda. Ja.
Aber bei Tilda ist das auch so ein bisschen.
Also es wird nicht viel gesprochen.
Sie kommen zusammen, ohne dass sie sich eigentlich so richtig kennen.
Was ja okay ist, aber teilweise stellen sich dann auch dem Leser und der Protagonistin jeweils Fragen, die eigentlich schon irgendwie wichtig wären, finde ich, zu beantworten oder zumindest zu sagen, ja, weiß ich jetzt auch nicht. Aber die stehen dann so im Raum und ich finde, wenn man die Fragen beantwortet hätte, dann hätten sich vielleicht die Charaktere noch ein bisschen weiterentwickelt. Aber
ja, und also zu dem Thema nicht nur können die kein Vertrauen aufbauen, weil sie nichts miteinander wissen. Aber die sind ja auch alle super flaky. Die verschwinden ja dann einfach ohne irgendwie sowohl die Typen als auch die
Ja, und auf einmal fahren sie mit ihren Autos dann vorm Haus vor und dann sind sie da.
Ja, mit ihrem Schiff, wie sie es immer ausdrücken. Und in Windjacke 17 haut der Ida zum Beispiel dann auch einfach ab, während der sein Set auflegt und meldet sich dann Wochen nicht. Also es ist
okay.
Es ist alles irgendwie so. Es sind schwierige Beziehungen, würde ich jetzt mal sagen.
Ach stimmt, Victor ist ja auch einfach weg
einfach
gewesen.
Gegangen, ja, und hat sich nicht gemeldet.
Aber sie war auch nicht richtig wütend, Tilda.
Ich wäre viel panischer gewesen, glaube ich, an ihrer Stelle.
Mhm. Das einzige Verschwinden, was ich so nachvollziehen konnte bei 22 Bahnen, war, dass Ida an einem Tag verschwunden ist und sie ja dann nach ihr gesucht haben und da war sie im Wald irgendwo.
Ja gut, aber das war ja aus einem
anderen Grund. Aber die beiden haben ja auch eine ganz andere Beziehung. Also das ist die einzige Beziehung, die ich als Beziehung gelten lasse, überhaupt in beiden Büchern. Die Beziehung zwischen den beiden Schwestern, die haben ja ganz offensichtlich einen Draht zueinander. Und auch wenn die nicht über Sachen sprechen, dann ist mir da irgendwie klar, wie es um die Beziehung steht.
Ja.
Weil
sie mussten halt gemeinsam durch diese ganze Scheiße.
Genau.
Weil die Väter ja nicht da sind und die Mutter alkoholkrank ist. Und das transportiert das Buch, finde ich, sehr gut, auch wenn sie wenig miteinander kommunizieren oder wie sie miteinander kommunizieren, fand ich eigentlich auch immer ganz gut.
Mhm. Sagt auch immer schon viel, ja. Ja, was ich schade fand, ist, dass die Liebesgeschichte fängt ja erst relativ spät an, hatte ich das Gefühl. Und bis dahin hatte ich eigentlich noch das Gefühl, ah cool, sie findet jetzt einen Freund. Und ich dachte, dass Leif ihr einfach ihr Kumpel wird. Und das ist nicht, ich nenne es jetzt böse, Abklatsch von 22 Bahnen wird, sondern dass es halt nicht schon wieder jetzt der Prinz kommt und dann rettet er die arme Tochter von der Alkoholikerin, sondern dass sie vielleicht einfach einen Freund findet. Und sie hat ja auch mit dem Ehepaar, das sie aufgenommen hat, irgendwie Freunde gefunden. Aber auch da stellen sich so viele Fragen und ich hätte die zum Beispiel wesentlich interessanter gefunden als diesen blöden Live. Mhm. Der geht mir so am Sack.
Richtig, den hättest du nicht
Marianne
gebraucht.
Knut!
Aber sind sie dann zusammengekommen?
Geschichte. Ja, ja.
Okay.
Natürlich.
Schwierig, aber ja, klar.
Okay.
Also ich hatte das übrigens hier so aufgeschrieben, der Plot ist nicht krass innovativ, weil ein armes, talentiertes Mädchen mit Problemen trifft einen reichen, talentierten Jungen mit Problemen, die sich erst zurückziehen und dann geben sie aber nach und werden ein Traumboyfriend. Ja, aber das hätte es vor allem auch im zweiten Teil nicht gebraucht.
Ja, nicht nochmal.
Nee.
Im ersten hat mich das nicht gestört. Da fand ich das irgendwie schön, glaube ich. Auch so ein bisschen, ja, dann lass, also die hat ja jedes Recht, sich retten zu lassen von ihrem Prinzen. Die hat ein scheiß Leben gehabt. Nicht kein scheiß Leben, aber die hatte echt eine Menge
Probleme.
Kacke am Dampfen.
Ja.
Und da finde ich das okay, aber dass man dasselbe dann nochmal macht, hat mich ein bisschen enttäuscht.
Ja, wie du sagst, die Geschichte oder diese Beziehung zu Marianne und Knut hätte vollkommen gereicht. Und dann vielleicht noch irgendwie, wer jung ist dazu, aber als Freund eben.
Ja. Das und ich hätte die so spannend gefunden. Auch das, was ist mit dieser Mandy?
Ja, lass bitte kurz darüber reden.
Was ist mit Mandy?
Also, ehemalige Tochter.
die lebt noch. Die ist auch dann mal zu Besuch.
Ach so, die ist nur erwachsen und ausgezogen.
Nicht. Die sprechen nicht. Es spricht niemand.
Okay. Ja, aber es wird auch überhaupt nicht erklärt, was da
aber die
war.
Haben Beef.
Die haben irgendwie, also Mandy ist
also
ganz
das weiß
komisch
man.
Zu denen.
Okay.
Ja.
Okay.
Die ist ganz kalt irgendwie. Die nennt auch die Marianne Marianne und nicht Mama. Mhm. Und solche Sachen. Und es wird aber nie erklärt, warum
was passiert ist.
Warum sie auch einen zweiten Mann hat, also warum quasi ihr Sohn, den man auch kennenlernt, einen Stiefvater hat. Keine Ahnung. Das ist einfach irgendwie eine andere Geschichte, die halt hier nicht erzählt
wird. Ja, die wird aufgemacht, aber dann passiert nichts damit. Ja.
Schade.
So ein bisschen wieder, wie hieß er?
Leon, den ihr einfach schon vergessen habt.
Na, grundsätzlich, also es werden hier in beiden, oder zumindest kann mich bei Windstärke 17 dran erinnern, dass sehr viele Erzählstränge aufgemacht werden, die dann einfach nicht zu Ende geführt sind. Grundsätzlich finde ich das nicht schlimm, weil ich habe, also für mich fühlt sich das halt an wie so ein Ausschnitt als einfach einer großen Geschichte. Und damit kann ich aber leben, dass ich einfach bloß diesen Ausschnitt für diese zwei Wochen oder was es ist, diese Ida begleite. Das finde ich okay, aber manche Sachen wären halt einfach wichtig für den Plot.
Wie ja, vor allem manche Sachen wären wichtiger als die Liebesgeschichte.
Ja.
Also, oder wichtiger, keine Ahnung. Ich hätte es interessanter gefunden, auszuarbeiten, was mit diesem Ehepaar ist. Das ist, wie alt ist sie? Wie alt ist Ida? 20.
Schätze
22, ja. 23. Die fährt nach Rügen und dann sitzt sie irgendwann total verheult am Ende von einer Kneipe, zur Robbe natürlich. die gehört Knut. Und dann nimmt Knut sie einfach nach Hause und Marianne, seine Frau, päppelt sie auf. Und dann wohnt sie da. Wie lang?
Mehrere Wochen.
Immer.
Ja.
Also,
und machen zusammen ein Frühstück. Und
auch
gehen
da.
Einkaufen zusammen.
Also da herrscht irgendwie ein Vertrauen und die brauchen irgendwie einander, aber sprechen nicht miteinander.
Und woher kommt das auch? Also
jetzt, würdet ihr das machen?
Eben objektiv gesehen. Du findest jemanden auf der Straße, die hat auch bloß einen Badeanzug und ein T-Shirt drüber an und es regnet und sagst, oh, na komm, geh mit zu meiner Frau, die gibt dir was zu essen und du kannst im Bett von meiner Tochter schlafen.
Aber offensichtlich hat es ja auch was mit der Tochter zu tun, aber das ist ja dann eben so ein
genau,
Konflikt,
ja,
den ich bitte gern erklärt bekommen hätte.
Ja, allgemein finde ich es auch ein bisschen schade, wie einseitig Knut und Marianne sind. Das heißt, sind halt diese Großeltern, diese perfekten Großeltern, sie sind lieb und weise und kümmern sich aufopferungsvoll. Da vielleicht noch eine schlechte Seite oder so wäre nicht schlecht gewesen.
Ja, und da, Mandy hätte ja,
genau, zum Beispiel,
ja ideal gewesen, ja.
Egal. Zum Beispiel, wenn die irgendwie die Mandy richtig scheiße behandelt hätten oder so, das hätte halt einfach, wäre zwar nicht schön gewesen, aber es hätte zumindest einen runderen Charakter
zumal
gemacht.
So, ja. Der Plot-Twist ist, Marianne hat Krebs. Und das,
ach so,
das lernt man auf Seite 163. Alle, die dieses Buch noch nicht gelesen haben, es tut mir leid für den Spoiler.
Ja, aber hier ist eh Spoiler.
Genau. aber das ist, also auf dieser Seite lernt man das und das ist, also zwei Drittel des Buchs sind dann schon vorbei und ich finde, ab da hätte der Handlungsstrang eigentlich, also ab da hätte man live einfach in die Wüste schicken müssen. Ja. Also da interessiert er mich einfach auch überhaupt nicht mehr.
Ja.
Ja.
Und vor allem,
ich bin kein Live-Fan.
Alle Dinge, die er gemacht hat, hätte sie auch selber machen können. Sie von dieser Plattform runterholen. Das wäre stärker gewesen, wenn sie sich selbst von dem
Ja, oder dann ruft sie die Schwester
hätte.
An. Ich, oder
ach so, ja,
den
kommen,
Knut, oder
kommen
ich,
die eigentlich nochmal vor, Viktor und Tilda?
Ja, aber nicht sprechend.
Doch.
Also am Telefon. Aber
nee,
nicht.
Die besucht sie doch in Hamburg und dann reden die schon länger.
Habe ich vergessen.
Ja, doch. Die kommen schon, also es gibt
ach, stimmt,
in der Mitte.
Mit den Kindern. Ah, die hat dann zwei Kinder.
Ja.
Habe ich gesagt.
Ja.
Ah, ja.
Genau, Ida ist so in der Mitte des Buchs. Das war nämlich, als du geschrieben hast, bei Seite 150 gibt es einen Plot-Twist.
Ah.
Und ich dachte, das ist der Plot-Twist, dass Ida von dem DJ-Set von Live abhaut.
Nein.
Und bei Tilda unterkommt.
Nein.
Aber es war dann doch der Krebs.
Ja.
Deswegen habe ich gesagt, das war gar kein krasser Plot-Twist, aber...
Okay.
Ich fand auch tatsächlich so einen Krebs, so einen krassen Plot-Twist. Ich habe tatsächlich schon mit sowas gerechnet, dass irgendwie kommt. Ich meine, wenn du ein bisschen Geschichtenstruktur kennst und dich damit beschäftigst,
irgendwas Schlimmes muss
kommen. Entweder es ist ein Streit oder es ist eine Krankheit.
Aber es ist ja eigentlich schon was Schlimmes passiert mit dem Tod der Mutter.
Ja, aber das war ja die Ausgangslage quasi.
Ja, das stimmt. Obwohl, das ist ja eigentlich auch nicht so überraschend, weil im ersten Buch hatte sie ja schon einen Selbstmordversuch, auch wenn sie das nicht
dazu
zugegeben hat.
Dazu muss ich aber auch noch was sagen. Idas Beziehung zu ihrer Mama, hattest du nach 22 Bahnen das Gefühl, dass Ida eine dolle Beziehung zu ihrer Mutter hat?
Nein, also ich hatte das Gefühl, dass Tilda und Ida schon eine Beziehung zu ihrer Mutter hatten, weil sie sie ja auch nicht aufgegeben haben und ihr das ja oder ihnen das ja schon wichtig war, dass sich die Mutter erholt und auch in diesen Phasen, wo sie sich erholt hat und kein Alkohol getrunken hat, tat denen ja gut. Und dann haben sie ja immer gemeinsam Abendbrot gegessen und so. Aber eigentlich war ja die Mutter, ja, also die Schwestern haben halt zusammengehalten und die wussten ja, wie das wieder wird. Und ja, dann kommt halt der nächste Freund und trennt sich wieder und die Mutter kriegt wieder Depressionen und ja, ich weiß nicht. Also diese innige Beziehung zu der Mutter habe ich jetzt nicht gesehen. Es war halt ein schwieriges Verhältnis, weil sie halt alkoholkrank war.
Ich habe es aber vor allem so in Erinnerung, dass man, also dass es eine Mutter war. Ja, das mag sein, dass die sie geliebt haben, halt weil es ihre Mutter war, aber man musste Angst vor der haben. Also
ja, das auch.
Das ist was, an das ich mich sehr doll erinnere, dass da irgendwelche Türen zugesperrt werden. Das kleine Mädchen hat Angst vor der Mutter, die große Schwester rennt nach Hause und schaut, was passiert ist.
Ist doch irgendwie auch passiert, dass doch Ida ein blaues Auge hatte.
Ja, genau.
Und
also die Mutter ist aggressiv und ist auch eine körperliche Bedrohung für vor allem die kleinere Tochter. Und war das auch für die größere Tochter, als die kleiner war und irgendwie damit umgehen musste. Und in Windstärke 17 habe ich das Gefühl, blendet die Ida das komplett aus. Ich finde es okay, dass sie das ausblendet. Die ist hart traumatisiert. Die findet irgendwie jede Nacht im Traum 15 Mal ihre tote Mutter und beschreibt es dann immer, wie sie da in den Raum reingeht. Sie war gerade nicht da und die Mutter ist dann tot. Das ist bestimmt ein schlimmes Trauma. Und es mag auch sein, dass man sich dann mehr Schuld, also ich finde es gar nicht so unrealistisch, dass man dann nicht denkt, die war eine starke Bedrohung für mich. Aber irgendjemand muss doch mal sagen, dass egal wie stark das Trauma war, man doch jetzt die Beziehung zur Mutter nicht romantisieren braucht. Und ich habe das Gefühl, das passiert ein bisschen. Also Ida ist schon arg traurig und kann überhaupt nicht damit umgehen. Ich habe nicht rausgefunden, warum. Ob es jetzt daran liegt, dass sie Schuldgefühle hat, sie allein gelassen zu haben, dass sie sich vorwirft, nicht mehr gemacht zu haben, ob sie den Selbstmord vielleicht verhindern hätte können und so. Sie hatte einfach 20 Jahre lang eine alkoholkranke Mutter, die für sie eine Bedrohung dargestellt hat. Ich erwarte nicht, dass man das jetzt feiert. Aber mir war es ein bisschen zu fast, ja, romantisiert ist, glaube ich, das Wort.
Habe ich auch so wahrgenommen, tatsächlich. Da wird zum Beispiel ja beschrieben, wie sie zusammen immer das perfekte Dinner geschaut haben, ja, und dann haben sie angefangen, so das nachzukochen und wie toll das, wie witzig das immer war. Dann haben sie Punkte vergeben und die Mutter hat immer gesagt, ja, mein Spiegelei ist besser. Ja, irgendwie kommt mir das viel zu sehr vor, als was da bei 22 Bahnen, als dieses Feuer in den Augen immer beschrieben wurde. Oder vielleicht hat Ida es anders wahrgenommen. Vielleicht hat Tilda die Gefahr mehr gesehen als Ida. Vielleicht hat Ida einfach immer versucht, das Positive zu sehen. Wie, ja, warum auch immer.
Ich sehe ich total. Es mag auch sein, dass Ida das so empfindet, aber mich stört es brutal. Also mich als Leser stört es brutal, dass dann nicht dann mal dieser blöde Live, wenn er schon zu gar nichts nutzt ist, mal herkommt und das irgendwie sagt. Ja. Also einfach, dass es quasi eine Gegenperspektive gibt zu dieser Wahrnehmung von Ida.
Ja. Ja, voll.
Es hat mich tatsächlich auch von der Story so ein bisschen gestört. Also klar, du kannst jetzt der Tilda jetzt nicht das Leben verbieten oder so, aber irgendwie, ich finde, sie hat nicht lange überlegt, ob sie nach Berlin geht oder, also beziehungsweise das wurde ja im Buch nicht so klar, ihre, also sie hat sich Gedanken gemacht, oh, schafft die Ida das alleine mit der Mutter? Ja, und das war's, aber so, mir haben diese tiefen Gedanken gefehlt, ob, also dieser Struggle, ob man das wirklich machen kann, ob man seine Schwester bei einer alkoholkranken Mutter allein lassen kann oder sie hat sich auch irgendwie keine andere Hilfe gesucht oder so oder irgendwie so Initiativen ergriffen, so, ja, wie regle ich das jetzt am besten, weil die Ida ist ja noch zu jung, die braucht ja auch Essen, die muss auch regelmäßig zur Schule, keine Ahnung, duschen, Klamotten, wie auch immer, und irgendwie, das wurde auch nicht thematisiert so richtig.
Ja, warum ist man nicht mal zum Jugendamt gegangen?
Oder das?
Ich meine, die ist ja jetzt auch nicht da, das ist ja immer so als diese Bösen dargestellt, aber eigentlich sind ja bloß da, um Kindern zu helfen, die in so einer Situation sind.
Ich meine, ich habe es ja noch verstanden, als Tilda halt dort war, dass man das halt irgendwie zusammenpackt und vielleicht ist auch die Angst da, dass man vielleicht auseinander, also dass man getrennt wird voneinander, dass, keine Ahnung, Ida in irgendeine Pflegefamilie kommt oder so, aber vielleicht, man weiß es ja nicht. Also
und spätestens als Tilda ja geht, wäre das ja auch die ideale Lösung gewesen.
Ja, ja.
Und große Überraschung, hier ist Ida in der Pflegefamilie.
Ach so.
Also, nee, aber Marianne und Knut.
Ach so, ja, stimmt. Also, ja, ja.
Ja. Ich habe das tatsächlich auch als Kritik gelesen, dass keine, also dass in beiden Büchern keine Person mal vorschlägt, professionelle Hilfe in Anspruch zu nehmen. Also sowohl gegen Alkoholismus als auch gegen, was mache ich, wenn ich meine Schwester nicht allein lassen will, als auch jetzt Ida. Also ich meine,
Ja, Tilda wollte schon, dass sie in eine Klinik geht, aber Ida ist ja wieder ausgeflippt.
Ja, aber Tilda, das ist ja die vernünftige große Schwester.
Ja, aber die haben schon drüber geredet und ich glaube auch, dass sie der Mutter mal irgendwie nahegelegt haben.
Ja.
Ich glaube, das habe ich da in dem zweiten Teil auch gelesen, dass sie ein paar Mal versucht haben, die Mutter irgendwie in die Klinik zu kriegen und ihr hat aber dann gesagt, lieber bringt sie sich vorher um.
Ja,
Was ja auch ein Grund wäre, in die Klinik zu tun.
Aber. Ja, im ersten Buch war es auch ganz kurz angeschnitten, Mama, das ist aber deine Entscheidung und die Mutter hat gesagt, nee, ich möchte heim und Ida und Tilda, okay, dann gehen wir heim.
Stimmt, als sie im Krankenhaus war, ja.
Ja, es ist ja, also, ja, also es ist ja auch ihre Entscheidung, aber.
Das ist aber auch nicht die einzige Option, eben zum Beispiel Jugendamt.
Für sie schon, aber für die Kinder halt nicht. Also genau, sie kann ja nach Hause, wenn sie das will, sie ist eine erwachsene Person, also die Mutter, aber die Kinder halt, ja.
Was ich ein bisschen schade finde jetzt, weil anscheinend sind Tilda, Ida und Viktor nicht zusammen ans Meer gefahren oder sind sie zusammen ans Meer gefahren?
Ja, ja, doch.
Okay.
Die sind, glaube ich, ziemlich kurz nachdem Tilda ausgezogen ist. Das wird aber auch erst im zweiten Teil aufgelöst.
Okay, ja, gut.
Dass sie am Meer waren.
Okay, ja. Das ist schön. Auch die Route oder ungefähr die Route, die.
Es war einfach bloß, sie waren am Meer zusammen.
Okay, aber naja, immerhin.
Aber sie
erinnern
sich dort dran und es war ganz toll. Es war ihr erstes Mal am Meer und wow.
Das finde ich schön, ich habe jetzt irgendwie gedacht, dass sie direkt da irgendwie nach Hamburg kommen sollte und dann weiter alleine ans Meer gefahren ist. Und
also es wird schon klar gemacht, dass Tilda sehr oft auch dort war.
Okay.
Und dass Ida es auch ein bisschen unangenehm fand, weil sie eben so diese Wut hatte auf Tilda, dass sie sie alleine gelassen hat. Und sie wollte natürlich, dass Tilda kommt. Und sie war auch zum Beispiel in den Ferien immer in Berlin, aber sie war dann immer, es fand sie viel schlimmer, dass sie dann wieder Abschied nehmen musste. Und hat sie quasi die Zeit nie so genossen. Ja.
Okay.
Ich habe einen Fehler gefunden im Buch, der mich verrückt gemacht hat.
Ein Rechtschreibfehler?
Nee, ein Fehler. Der Song, Ida findet ihre tote Mutter und kommt nach Hause und hat Musik im Ohr. Und der Song, der läuft, heißt, also Life is Life steht im Buch. Das ist aber Opus. Na, 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 na. Mhm. Das ist aber nicht der Song, der dann später aufgelegt wird. Also es kommen dann Textzeilen von It's My Life, Bon Jovi. Anderes Lied.
Ja, das stimmt.
Und ich habe mir die ganze Zeit, da kriegen sich meine Fußnägel hoch. Das halte ich nicht aus. Und es kommt dann immer wieder vor. Und immer wieder wird Bon Jovi zitiert. Und nein, es tut mir leid. Und ja, er heißt auch noch Live. Ich habe den Joke gerade erst, nachdem ich den Namen einmal laut ausgesprochen habe, verstanden. Aber
ganz schön viel Live hier.
Ja.
Weil wir gerade über Fehler reden. Das ist kein Fehler, weil es ist offensichtlich Absicht. Aber es hat mich ein bisschen gestört, dass ganz oft keine Anführungszeichen da waren. Weil ich das so verwirrend fand. Weil manchmal sind nämlich Anführungszeichen da bei der direkten Rede. Es ist so, bei 30% hast du Anführungszeichen und bei 70% von dem Dialog hast du keine Anführungszeichen.
Ja, weil dann immer Marianne Doppelpunkt steht, dann hast du keine. Mhm. Und wenn es in einem Satz weitergeht, dann hast du welche.
Genau, zum Beispiel, ich kann mal kurz vorlesen. Abendessen, in Anführungszeichen, rufe ich laut und als müsste mein Rufen auch Kinder erreichen. Marianne tritt neben mich. Marianne Doppelpunkt. Na, dein Magen scheint sich tatsächlich vollends beruhigt zu haben. Marianne isst immer Radieschenbrot, während ich sie mit einem und in Anführungszeichen, auf den Lippen beobachte. Dann nickt sie mit einem Lecker, in Anführungszeichen, auf den Lippen und ich sage die Worte, die ich mir zurechtgelegt habe, weil Marianne sie verdient hat. Ich, Doppelpunkt, Mama war Alkoholikerin, ihr Tod kam nicht unerwartet. Ich, Doppelpunkt, und manchmal denke ich, ich hätte mehr tun müssen. Marianne schweigt. Sie schenkt uns beiden Kräutertee ein und ich esse nun auch mein Radieschenbrot. Marianne, Doppelpunkt, nein. Ich, Doppelpunkt, was nein? Marianne, Doppelpunkt, du hättest nicht mehr tun können. Die Standuhr gongt viermal. Marianne, Doppelpunkt, befreie dich von dem Gedanken. Also wir haben, teilweise haben wir so Dialogsfetzen in den Absätzen mit Anführungszeichen und dann anderen Dialog mit Doppelpunkt einfach und dann auch die gleiche Person nacheinander, aber wieder mit Marianne.
Stimmt.
Und das finde ich manchmal so verwirrend. Irgendwie finde ich es auch cool, weil so dadurch ein bisschen die Gedanken, die Ida hat und der Dialog und die Taten auch so verschwimmen, hat irgendwie auch was. Aber es ist halt nicht konsequent durchgezogen. Aber es hat auch was. Also ich verstehe die Entscheidung.
Ja, ich auch, total.
Und ich, kann man schon machen.
Interessanter auch Schreibstil irgendwie.
Ich finde es insgesamt schön geschrieben.
Ja, ich habe es auch noch nie so
tatsächlich
erlebt.
Tatsächlich, ich war ja sofort hooked, als ich die erste Zeile von 22 Bahnen gelesen habe.
Möchtest du bitte mal vorlesen, den ersten Teil?
Weil da
Avocado.
Ja. Nee, ich habe hochgeschaut zu meinem Freund und habe gesagt, geil.
Ich fand es auch so gut.
Übrigens, bevor ich jetzt anfange, loszulesen, ich habe danach, wenn ich will, dann schaue ich mir auf TikTok manchmal so Rezensionen an und da hat jemand in die Kommentare geschrieben, dass die es mega scheiße fand, dass da so viele Produktplatzierungen drin sind. ja, nein. Ich lese mal vor einfach.
Danach haben alle Miracoli Spaghetti oder sowas gekauft. Oder?
Bestimmt waren das Produktplatzierungen. Ich lese mal den ersten Absatz von 22 Bahnen vor. Hafermilch, Mandelmilch, Cashewmus, tiefgefrorene Himbeeren, Hummus, Kölnhaferflocken, Chiasamen, Bananen, Dinkelnudeln, Avocado, Avocado, Avocado. Ich spiele, ich darf nicht hochschauen. Circa 30, männlich, schlachsig, rahmenlose Brille, Levi's Shirt, rate ich. Sage 30,72 Euro, schaue endlich hoch und als ich den Levi's Schriftzug sehe, ist das ziemlich cool und vielleicht sogar der bisherige Höhepunkt meines Tages. Es ist zwar eine jüngere Frau, aber das T-Shirt richtig zu erraten ist schon stark. Ja.
Also mega. Finde ich richtig gut.
Das ist schon sehr atmosphärisch und das finde ich cool. Und allgemein, sie schreibt sehr viel sinnlich. Also schmecken, riechen, sehen, hören, spüren. Das war's.
Mehr gibt's nicht. Wie viele Sinne haben wir eigentlich?
Das mag ich persönlich sehr gern. Ich habe auch gesehen, dass Leute es kritisiert haben. Da kommen wir später vielleicht noch dazu. Aber mir persönlich gefällt das sehr gut. Und das ist auch sehr ähnlich an meinem eigenen privaten Schreibstil, wenn ich mal nicht hier schreibe.
Ich muss jetzt kurz das vorlesen. Und zwar, ich habe das Kassenmotiv im zweiten Band wieder entdeckt. Und weil mir das im ersten so gut gefallen hat, muss ich das kurz vorlesen. Seit ich nicht mehr schreibe, hasse ich warten. Deswegen muss ich die 2 Stunden irgendwie füllen. Im Rossmann kaufe ich ein paar Snacks und Getränke für die Fahrt. Selbstbedienerkassen sind echt klasse. Aufgrund der AirPods und der Musik in meinen Ohren kann ich das Piepen leider nicht hören, scanne deswegen versehentlich nur jedes zweite Produkt richtig ein und packe Mamba, Billy Tiger Maisstangen, Tiger, Billy Tiger Maisstangen, keine Ahnung, Cola Zero und ein Überraschungsei in meinen Rucksack. Also es ist schon irgendwie nochmal so dieses, ich zähle auf. In meinen Rucksack packe ich.
Ja, aber es ist eben eine Selbstzahlerkasse. Ne?
Genau, also das komplette Gegenteil. Und das ist, fand ich irgendwie sehr schön, symbolisch.
Außerdem ein interessanter Einkauf.
Ja.
Für eine 20-Jährige.
Naja, ist halt kleines Mädchen geblieben.
Ja, das charakterisiert so ein bisschen tatsächlich den ganzen Charakter, die ganze Person Ida. Weil die trotzdem, ich finde, noch sehr, sehr jung ist. Also in allem, was sie macht, wie sie mit ihren Gefühlen umgeht, wie sie mit Menschen umgeht, wie sie sich dann von Marianne und Knut bemuttern lässt. Das ist ja eigentlich wie ein kleines Kind. Und ich glaube, dass das so ein bisschen auch der Kern des Ganzen ist, dass Ida einfach immer die kleine Schwester ist und dass diese Kindheit mit ihrer Mutter sie so sehr zum Erwachsenen gemacht hat, dass sie jetzt als Erwachsene und ohne ihre Mutter wieder das Kind sein will.
Ja. Aber eigentlich ist das auch ziemlich cool mit diesen Einkäufen, weil ganz ehrlich, wir fragen uns doch das auch manchmal so. Wir schauen uns doch auch immer den Kassenband vor oder danach an, schauen die Person an, denken, ah, was machen die denn heute? Was kochen die so mit der Paprika, die da liegt oder so? Deswegen, das fand ich irgendwie schon ziemlich cool.
Und was auch, also ich kann mich nicht mehr so genau erinnern, aber ich glaube schon, dass bei 22 Bahnen und jetzt auch bei Windstärke 17 ganz viel Essen vorkommt. Was ich persönlich sowieso gern mag, aber ich habe tatsächlich immer durchgeblättert, auf fast jeder Seite geht es irgendwie um Essen.
Echt?
Ja, wirklich. Krass. Es ist ganz, ganz viel Essen. Und ich habe so ganz viele Schreibtipps und so auf Pinterest gespeichert. Und da sind auch einige dabei, dass man gerne Essen als Motiv nehmen kann, weil Menschen immer gerne sich mit Essen beschäftigen. Das ist irgendwie so ein Urinstinkt oder so. Und das funktioniert tatsächlich bei mir.
Ich schreibe jetzt nur noch über Essen.
Ja, wirklich.
Vielleicht erklärt es wenigstens, warum ich so Hunger hatte.
10 Kilo zugenommen. Kann auch ein bisschen plattenkitschig rüberkommen. Also jeden Früh mit dem Duft von Brötchen aufwachen. Ja, ist schon ein bisschen Groschenromantik.
Aber es ist halt, aber es ist halt so dieses Motiv für eine heile Welt, ne?
Ja, genau. Aber es war ein bisschen zu heil fast.
Naja, dafür gibt es dann ja den Krebs.
Ja, und da gab es einmal keine Brötchen.
Ja, genau. Und dann waren sie verbrannt. Seid ihr Team Tilda oder Team Ida?
Tilda, auf jeden Fall.
Ja gut, also jetzt kann ich ja nur vom ersten Buch sprechen. Ich mochte eigentlich beide ganz gern. So von Charakter mochte ich beide eigentlich schon.
Du musst dich entscheiden.
Ich muss mich entscheiden.
Ja gut, das ist auch ein bisschen schwierig jetzt, wenn man das zweite Buch nicht gelesen hat.
Dann Ida. Ja, also zweite Buch, keine Ahnung, aber so im ersten Buch dann vielleicht doch Ida, weil Tilda dann mit ihren Entscheidungen am Ende, weiß ich nicht, die doch irgendwie dazulassen, also die Schwester zu verlassen, in Anführungszeichen, fand ich dann doch ein bisschen blöd.
Ich glaube tatsächlich, dass mir Ida auch sympathischer war im ersten Buch.
Ja, auf jeden Fall. Weil sie halt noch klein war.
Jetzt würde ich auf jeden Fall Tilda sagen.
Ich bin Team Mandy.
Ich bin Team, wie heißt der? Jonas, nee.
Jasper.
Leon.
Leon.
Ja, Ida war im ersten Buch irgendwie eine ganz coole Kleine, ja, die über ihren Schatten gesprungen ist und sich Sachen getraut hat und so.
Ja, und schon erwachsen, also schon irgendwie so ein bisschen
weise.
Erwachsen. Ja, genau.
Ja.
Und eigentlich ziemlich traurig, weil eigentlich soll es ja nicht sein, aber
ja.
Trotzdem.
Auch wie sie Tilda dann bestärkt, nach Berlin zu gehen.
Genau, sie ist nicht so dieses nervige kleine Kind. Mhm. Und
aber das ist sie irgendwie im zweiten Teil dann schon.
Ah, okay.
Ja, aber vielleicht deshalb, ne? Also,
ja, habe ich ja vorhin schon gesagt, aber deswegen bin ich Team Tilda, ich weiß auch nicht.
Ja, ich auch.
Ich kann halt da überhaupt nicht relaten, weil ich gehe halt ganz anders mit Dingen um irgendwie. Und mir wird es niemals einfallen, jetzt plötzlich nach Rügen zu fahren und dort bei fremden Leuten zu wohnen.
Also plötzlich nach Rügen fahren, ja. Aber ich würde halt auf keinen Fall dann da in der Kneipe anheuern und bei dem Typen, dem die Kneipe gehört, wohnen.
Ja, vor allem, sie hat ja bloß 3-mal in der Kneipe gearbeitet. Die restliche Zeit hat sie halt bei denen
rumgehängt. Sie ist da angestellt. Ja. Ach so. Hat aber erstaunlich wenig gearbeitet dort, weil sie halt irgendwie dann einmal einen Kollaps bekommen hat, weil sie halt nicht gut geht auch. Also, muss man schon sagen.
Ja, okay.
Ist nicht arbeitsfähig, die Gute, aber ja.
Ja, das einzige Coole, was ich fand, dass sie auch schreibt. Aber das hat mich auch gestört, dass man kaum rausfindet, worum es eigentlich in ihrem Buch geht. Das ist die ganze Zeit so, sie schreibt einen Roman, aber sie will nicht schreiben jetzt, weil Marianne Krebs hat und ihre Mutter und so bla bla bla.
Aber am Anfang fand ich es gut, als sie dann nur so, als es quasi ein Motiv war, dass ihre Mutter reinkam und sie hat dann nur Schimpfwörter oder sowas geschrieben und dann standen die da noch und sie hatte dann eine Schreibblockade wegen ihrer Mutter. Das fand ich gut. Aber dann am Schluss denke ich mir auch, ja, jetzt kommt Supporter, erzählen uns immer, was du schreibst.
Ja, eben.
Hat es Marianne gelesen, jetzt möchte ich bitte auch wissen. Ja.
Und es war doch dann die Story von ihrer Mutter, oder?
Ja, aber sie sagt ja, dass es die nicht war.
Ja, aber ist es
aber
doch.
Eigentlich ist es. Ja. Es ist halt das, was sie sich erträumt hat, was ihre Mutter erlebt hat wahrscheinlich.
Vielleicht,
oder
so wie Caroline Wahl.
Ja.
Sich das vorstellt.
Exakt.
Sollen wir mal kurz über die Autorin reden vielleicht? Ich habe ein bisschen rumgegoogelt und recherchiert. Sie ist die Tochter eines Chirurgen und einer Grundschullehrerin und hat keinerlei Verwandte mit Suchterfahrung, sondern hat sich das quasi zusammen recherchiert, wovon man halten kann, was man will. Ich meine, man muss nicht unbedingt, keine Ahnung, Mann sein, um über eine Männerfigur zu schreiben, aber ja, sie hat schon einige Kritik dafür bekommen, dass sie halt irgendwie aus so privilegierten Verhältnissen stammt und dann aber über so eine schwierige Familie schreibt. Mhm. Kann man, also ich will das jetzt gar nicht werten oder so, man kann sich da selber seine Gedanken drüber machen. Aber wir können vielleicht mal reingehen in die Rezensionen. Oder wollt ihr vorher noch über was anderes?
Nee.
Erstmal wollte ich kurz drüber reden, dass sie ja davon ausgegangen ist, dass sie einen deutschen Buchpreis bekommt dafür.
Ach so, schon im Vorfeld.
Genau, sie hat sich das irgendwie so ausgemalt. Sie sagt auch ganz offen, ich habe mir vorhin noch ein Interview angeschaut, dass ich auf 1,5 Geschwindigkeit anschauen musste, weil die so langsam geredet haben. What the fuck? Aber alle, das ist von der Zeit, sorry, von der Zeit, da war die auf der Buchmesse und haben mit der geredet. Und da hat sie dann auch ganz offen gesagt, ja, sie will Millionärin werden vom Schreiben. Was ja erstmal ganz schlecht ist. So.
Selbstbewusst.
You go. Ich will auch gerne Millionärin werden vom Schreiben. Also,
da.
Schauen wir mal.
Ja, irgendwie teilt sie auch, also sie ist ja als Studentin, glaube ich, hat sie in Rostock gewohnt und dann ist sie umgezogen, hat sich davon erstmal ein Auto gekauft und ein Wohnmobil oder einen Wohnwagen und teilt das alles auf Instagram und eigentlich finde ich es gut. Also eigentlich ist das nicht, also was man nicht von einer jungen Frau, die erfolgreich ist, erwartet. Man erwartet von der, dass sie gefälligst die Klappe hält und einfach erfolgreich ist und nett ausguckt. Und deswegen finde ich es gut, dass sie es macht.
Ich habe eine richtig cool geschriebene, auf eine ganz andere Weise schön geschriebene Rezension von einer Eva-Sophie Lohmeier gefunden auf 54books.de. Und die will ich jetzt in Auszügen mal kurz ansprechen, vorlesen. Da geht es nämlich sowohl um die Autorin eben, was sie gerne wäre und was sie aber ist, so wirklich. Und dann geht es eben auch um die drei Hauptmotive, nämlich diese Love Interests. Das Wettermotiv, was mir auch aufgefallen ist, es geht die
Wetter,
ganze
es geht
Zeit
ganze
um Wetter.
Zeit ums Wetter.
Auch ja, noch in Windstärke 17 noch schlimmer. Das ist ja sogar im Titel.
Ja, aber weil sie halt auch immer nicht wissen, worüber sie reden sollen. Also mit Ansage. Dann reden sie halt, also Knut ja. und Ida reden immer über das Wetter. Weil sie
aber das ist irgendwie realistisch.
Über was sollen sie sonst sprechen?
Weil so kommt mir das im Alltag auch vor, dass Leute einfach immer
ja,
das Wetter ansprechen.
Ja, das ist doch so ein Klischee, oder?
Ja.
Also das Klischee für Smalltalk ist doch das Wetter.
Ja. Wahrscheinlich ist es auf so einer Insel schon auch nochmal krasser, weil da tut sich ja auch mehr, ne?
Und vor allem ist ja das Wetter in dem Buch, zumindest in dem, ich weiß nicht mehr, in einem anderen, voll die Metapher für ihre Gefühle. Also immer, wenn es ihr schlecht geht, ist Sturm draußen ja. und dann, wenn es ihr besser geht, dann
das
kommt die Sonne raus und so.
Strandtag.
Ja, Strandtag. Und dann stützt sich wieder in die Wellen und wird fast, ertrinkt fast. Und dann schreit sie raus und dann geht's ihr besser und dann sind die Wellen wieder weg. Ja, solche Sachen. Genau, erstmal zu Caroline Wahl selbst, sagt die Rezensentin. Sie schreibt Unterhaltungsliteratur, aber ihren Äußerungen in den sozialen Medien und in Interviews ist zu entnehmen, dass sie das Ganze gar nicht so sieht und eigentlich mit einer Nominierung für den Deutschen Buchpreis gerechnet hat.
Was findet ihr? Ist es Unterhaltungsliteratur?
Die Rezensentin hat das zur gehobenen Unterhaltung eingeordnet und ich würde schon sagen.
Ich würde total sagen, das ist halt ein Coming-of-Age-Roman.
Ja. Ja.
Was daran nicht Unterhaltung ist, weiß ich ehrlich gesagt nicht.
Es ist jetzt nicht das kleine Cottage in Irland.
Ja.
Erwarte ich
ist
auch
kein
nicht.
Schund.
Entschuldigung. aber natürlich ist es Unterhaltung. Es ist ein Ferienbuch. Das kannst du easy in Urlaub mitnehmen. Das liest
ja,
du
und es ist so schnell gelesen. Also ja. nicht, dass es jetzt damit zu tun hat, wie schnell man was liest. Ich finde das Buch super und man kann doch auch sagen, dass. Also warum Unterhaltung immer gleich schlecht sein muss.
Ja, eben.
Das ist super geschrieben, warum darf es dann nicht unterhaltend sein?
Also ich sage auch, man liest es schnell durch, weil es eben schön zu lesen ist und weil es unterhaltend ist. Deswegen liest es nicht schnell durch, nicht weil es irgendwie simpel ist und dumm, sondern weil man es gerne liest. Ich würde gerne weiterlesen und in der Kritik. Also Thema Love Interests, das fand ich witzig. Beide Love Interests, Victor wie Life, haben interessante Augenfarben und Berufe, sind etwas verstockt, haben aber einen guten Kern und lieben aufrichtig. Sie sind nach Anfangsschwierigkeiten emotional verfügbar, sehen sehr gut aus und sind praktischerweise beide auch noch sehr wohlhabend. Und zwar alles in jungen Jahren selbst erarbeitet, nicht geerbt. Wenn es solche tüchtigen Herren mit güldenen Herzen braucht, um die armen, begabten Waisenkinder zu befreien, damit ihnen die Welt offen steht, dann sind wir endgültig im Reich der Genre-Konvention angekommen. Ich fand das mit den interessanten Augenfarben so witzig, weil das ist ja wirklich so wahr.
Ich kann mich an Lives, eisblau ist Victor, oder?
Ja.
Aber was ist Live?
Augen.
Grün.
Okay, Marianne hat auch moosgrüne Augen, das wird ganz oft
moosgrün,
gesagt.
Moosgrün, habe ich auch vergessen. Habe ich nicht mehr bekommen.
Da war ich mir und dachte, da haben alle plötzlich grüne Augen auf Rügen. Ja.
Das liegt am Wind.
Vielleicht. Nee, aber das mit den eisblauen Augen, tatsächlich habe ich das in irgendeinem Artikel auch gelesen, dass die meinte, also Karin Wahl hat gemeint, dass im Lektorat haben sie schon mega viel eisblau rausgestrichen. Also es waren anscheinend noch viel mehr eisblaue Augen drin.
Ja, man kann es auch übertreiben.
Ja.
Aber ich fand es gar nicht mal so schlimm, weil das ist so ein, also der Blick von Victor auf Tilda hat ja was mit ihr ausgelöst. Und ich finde es dann schon wichtig, dass man diese Augen so beschreibt.
Ja.
Man darf es halt nur nicht übertreiben.
Es fühlt sich halt für mich so ein bisschen so Fanfiction-mäßig an. So, ich stand auf, schaute mich in den Spiegel, meine braunen, verwuschelten Haare machte ich zusammen zu einem Messi-Bun. Dann zog ich mir Converse Chucks an und ging runter. Guten Morgen, Mama. So klingt das für mich ein bisschen. So, solche Geschichten, wo die dich dann an...
Die eisblauen Augen jetzt?
Naja, die Messi-braunen Haare. Meine grünen Augen schauten mich aus dem Spiegel an, die Kamerasprossen leuchteten.
Wir haben verstanden.
So Geschichten, wo die Mutter ihn dann an One Direction verkauft und so ein
Scheiß.
Gott. Das erinnert mich da halt so ein bisschen dran. Also ich bin grundsätzlich eh kein Fan davon, Romanfiguren so optisch zu beschreiben die ganze Zeit.
Ja, aber
man kann
Augen.
Das irgendwie.
Also, keine Ahnung, eisblaue Augen habe ich sogar selber schon mal in einem Text geschrieben. I'm sorry, aber wenn jemand eisblaue Augen hat, dann schreibe ich das auch. Also zumindest, wenn es passt, jetzt nicht.
Ja, aber nicht durchgehend.
Ja, das stimmt halt einmal, ne?
Aber dass ich es dann im zweiten Buch wiederholt, ist ein bisschen komisch. Also
ja,
wiederholt
halt
nur andere
Augen.
Farbe, aber ja, das ist komisch, dass dann der Typ wieder so gleich ist. Also ist er wirklich so vom Aussehen her und vom
ich weiß nicht genau, wie er aussieht,
sozialen
aber er
Umfeld.
Hat einen Hoodie an und er sieht sehr gut aus, laut Ida. Also ich finde ihn immer sehr, sehr schön. Und er ist halt DJ, nimmt glaube ich auch Drogen, hat Depressionen und kümmert sich aber um seinen Opa und kocht Erdbeermarmelade.
Genau, sein Opa ist dement und er der wohnt auf Rügen und er wohnt in Hamburg. Und er ist halt sehr oft bei seinem dementen Opa, weil seine Eltern auch irgendwie keine guten Eltern waren.
Wird auch nicht aufgelöst, was da los war. Da sagt Knut mal, muss ihn selber fragen.
Und, fragt sie ihn nie.
Okay.
Okay, Thema Wetter. Schreibst du dazu, werden die Gefühle zu stark und die Wutklumpen im Bauch zu groß, muss immer erstmal ein Unwetter aufziehen, um sie in ordnungsgemäßer Heftigkeit abzubilden. Und manchmal wird einfach ein random Naturereignis kommentiert. Da hat sie zum Beispiel dann auch als Beispiel genommen in Windstärke 22 Bahnen, meine ich. Oh, das ist voll kompliziert. Übrigens ist euch aufgefallen, wie viel im ersten Teil über Zahlen geredet wird. Lauter Zahlen überall, weil die Mathematikerin ist.
Ja, aber nicht so aber, störend, fand ich.
Ja,
also,
das ist mir auch erst aufgefallen, als ich heute den Trailer angeschaut habe, weil nämlich lauter Zahlen vollkommen. Ja.
Dazu habe ich aber gelesen, jemanden, der gesagt hat, okay, aber wenn du Mathematikerin bist, dann interessierst du dich nicht nur so oberflächlich für Zahlen, sondern hast du tatsächlich Ahnung von Zahlen. Mhm. Also die studiert Mathe und die wird Professorin für Mathematik. Also weiß ich nicht, ob es da reicht mit ein paar hier machen wir Zahlen und hier zähle ich mit, wenn ich Stufen hochgehe und sowas. Also ich verstehe es.
Ich glaube, das reflektiert das halt im Kleinen irgendwie. Ihre Leidenschaft für Zahlen.
Ich fand's schön, aber ich habe auch keine Ahnung von Mathe. Deswegen.
Ja, vielleicht. Auf jeden Fall wird das in 22 Bahnen, am Schluss ist ja so dieser Herbst und dann wird so eine halbe Seite Herbst beschrieben, wie magisch der ist und so. Es wird da als Beispiel genommen, für das einfach random Naturereignisse kommentiert werden. Und das war, das stimmt.
Es gab auch so ein Kapitel, zwei Seiten, drei Seiten, wo Tilda über Libellen spricht. Das fand ich auch so random.
Ja, da war sie aber krank, ne?
Ja.
Da hat sie so Fieberträume gehabt.
Nee, das war schon wieder was anderes.
Ach so. Das ist ja, wo sie die gemalt hat. Das hat doch mal irgendwie so.
Hat sie die gemalt? Sie hatte irgendwas. Sie hat auf jeden Fall gemeint, sie hat sich so viel mit Libellen beschäftigt und dann hat sie ganz viele Fakten über Libellen aufgezählt. Und das fand ich so.
I don't know.
Das hat mich auch ein bisschen gestört, weil ich dachte mir so, okay, das braucht's jetzt nicht so. Für die Geschichte. Diese Fieberträume waren auch zu viel.
Ja.
Also das hätte man auch runterbrechen können.
Ja, das vor allem, das hätte man auch irgendwie anders. Also es hat ja offensichtlich Bedeutungen gehabt. Das hätte man aber irgendwie anders, glaube ich, auch lösen können. Als dann so ein Fiebertraum. Naja, auf jeden Fall. Essensmotiv noch. Weil ich ja vorhin angesprochen. Vor allem in Windstärke 17 wird wieder und wieder die Heimeligkeit der soeben gefundenen Ersatzfamilie beschworen, indem Toastscheiben, Kaffee und Linzertorte um die Wette duften, und zwar mehrfach am Tag. Kurz duftet es etwas weniger, als die Ersatzmutter Marianne eine Chemotherapie beginnt, aber dann wird wieder mit unvermindertem Einsatz gekocht. Oder so. Ich habe das letzte Wort abgeschnitten. Genau. Und der letzte oder der fast letzte Absatz, den fand ich halt einfach witzig. Nicht witzig, aber ich fand ihn gut. Das Ergebnis sollte dann auch entsprechend existenziell ausfallen, also von dem Buch, weil es geht wieder um die Erwartungen von Wahl, dass die Buchpreis bekommt. Das Ergebnis sollte dann eben entsprechend ausfallen und nicht nur mit abgegriffenen Wettermetaphern in Milieukulissen hantieren, in denen behauptete Figuren mit Augenfarben duftendes Frühstück machen und ab und zu stirbt jemand an einer sorgfältig ergoogelten Krankheit. Mic drop.
Ja, ist auch also, gut geschrieben.
Ja, lest gerne mal die ganze Rezension durch, die fand ich gut.
Ist bestimmt auch eine Autorin oder ein Autor.
Wirklich, ja. Genau, ich habe aber auch noch ein bisschen so die Stimmen des Volkes eingefangen auf Google-Rezensionen. Ich kann einfach mal ein paar Ausschnitte vorlesen. Auch Petra Torker fand, sprachlich wirkt der Text wie ein pubertäres Tagebuch. Naiv, holprig und mit einem übertriebenen Hang zur Selbstreflexion, der mehr klischeehaft als tiefgründig erscheint. David Biere fand...
Sind wir bei Windstärke oder bei Bahnen?
Windstärke 17. Genau, also beim zweiten Teil. Selten habe ich erlebt, dass ich mit der Protagonistin eines Buchs so sehr mitfühlen, Spannungen zwischen Gedachten und Gesagten nachspüren und Gegensätze von Erlebten und Empfundenen glauben konnte. Also eine andere Meinung, fand sehr gut. Blicksackhead fand, ich wünschte mir, Frau Wahl hätte sich ein bisschen mehr Zeit gelassen mit dem Nachfolger. Hat der Verlag gedrängelt? Man weiß es nicht. Jedenfalls ist das, was ich an 22 Bahnen geliebt habe, in der Fortsetzung nicht zu finden. Einiges wiederholt sich. Der Love Interest, der unheimlich talentiert und reich ist zum Beispiel, aber alles in allem fehlt der Erzählung die Dichte des ersten Romans. Ja. Und überhaupt Marianne, es hätte der Figur so gut getan, wenn sie wenigstens ein einziges Mal nicht wie eine gütige, kluge Großmutter aus dem Märchen oder dem NDR-Vorabend verhalten hätte, sondern wie eine echte Person. Ähnliches gilt für ihren Mann. Das hatten wir ja vorhin auch schon, dass die halt irgendwie eine schlechte Seite zumindest hätten haben können. Aber die sind dann wirklich wie so die Retter, einfach nur.
Ja, und allgemein einfach sehr eindimensional.
Bleibt Ida jetzt am Ende bei denen, oder? Ist das wieder so ein offenes Ende, so wie im ersten?
Ich fand das Ende ganz schön eigentlich.
Ja, es endet damit, wenn wir das spoilern dürfen, dass sie mit Live das Grab ihrer Mutter besucht, weil sie da vorher noch nicht war.
Okay.
Ja, aber das ist halt dann das Ende. Also sie kommen auch nicht mehr zurück nach Rügen erstmal.
Ja, ja.
Im Buch.
Ja.
Keine Ahnung, vielleicht heiraten sie auch und kriegen zwei Kinder. I don't know. Genau, und dann habe ich noch.
Um wen geht's dann im dritten Buch?
Aber also ich möchte es kurz, ja bitte, ich bitte darum, ich möchte es kurz zur Diskussion, dann glaubt ihr, es gibt ein drittes Buch, weil also der letzte Satz, der allerletzte Satz ist ja Cliffhanger und du musst mir auch noch die Piratenschlucht zeigen.
Mhm. Ich habe gesehen, dass am 28.08. Das dritte Buch von Caroline Weil rauskommt, aber es geht um wen anders, das heißt die Assistentin.
Weiß, vielleicht geht es doch um die Piratenschlucht. Ja. Ich hatte gedacht, aber ja gut, aber man kann an der Piratenschlucht schon auch jetzt nicht den kompletten neuen Plot aufziehen, aber.
Was überhaupt für eine Piratenschlucht? Gab
es vorher gibt
schon
auf Rügen, nee, die sprechen da relativ häufig drüber, wo man noch gewesen sein muss und so. Mhm. Also mindestens zweimal.
Okay.
Und ich war da schon mal, das ist auch schön da. Ich habe noch eine Abschlussfrage.
Moment, ich bin noch nicht fertig.
Entschuldigung.
Wir reden zwar schon eine Stunde, aber ich bin noch nicht fertig. Weil zu dem Thema, ob der Verlag gedrängelt hat. Das war heute in dem Interview, das ich gesehen habe, auch ein Thema, warum das so schnell gegangen ist. Und Caroline Wahl meinte, sie wollte sofort weiterschreiben, damit die Leute nicht vergessen, dass sie Autorin ist. Damit sie quasi weiter einfach Autorin sein kann und damit die Leute nicht vergessen, hat sie gleich weitergeschrieben.
Aber ich dachte, dass sie weiter für sich glauben kann, dass sie Autorin ist.
Auch, ja. Aber ich glaube auch die Leute, dass man sie nicht vergisst, habe ich so verstanden. Dann habe ich noch zwei Sachen von einer Inge Bing. Das habe ich aber bloß, weil ich den Namen witzig fand. Sowohl Charaktere als auch Schreibstil fand ich diesmal eher nervig und unsympathisch. Und Marietta Marali fand den Anfang des Buchs sehr gut. Es ist sehr flüssig geschrieben, aber für mich gehören Ausdrücke wie Scheiße und Kacke nicht in ein gutes Buch.
Okay.
Damit können wir vielleicht enden.
Scheiße.
Aber ich habe doch noch eine Abschlussfrage.
Ja. Deine Abschlussfrage.
Warum glaubt ihr, haben die Bücher so einen Nerv getroffen?
Ich glaube, weil es ein bisschen unkonventionell geschrieben ist.
Meinst du eben Scheiße und Kacke?
Ja, tatsächlich, weil das sehr lebensnah ist. Lebensnah geschrieben. Dass es einfach die Beziehung zwischen Tilda und Ida besonders ist und irgendwie herzerwärmend.
Auch nachvollziehbar, finde ich. Mhm. Also nicht so, es ist nicht unecht, finde ich. Also ich finde, das kommt einfach echt rüber. Also so kann ich es mir wirklich vorstellen, dass Schwestern miteinander umgehen, die, keine Ahnung, Probleme daheim haben.
Mhm. Ich glaube, also das, der Schreibstil und weil es halt wieder so ein bisschen Tragödie ist. Und ich habe schon das Gefühl, dass das halt immer zieht. So ein bisschen voyeuristisch, ja.
Ich finde auch, dass das so eine Grundtristesse hat.
Ja, aber es hat trotzdem was Sommerliches irgendwie. Das ist halt so, das Nehmen. Es ist zwar ist trist,
leicht, ja,
aber es ist halt Sommergefühle, ja. Weil viel geschwommen wird.
Und nicht zu kitschig auch. Ja. Also es ist halt auch nicht, weiß ich nicht. Mir fehlt halt die Tiefe, das schon.
Aber das macht es dafür leicht zu lesen.
Aber es macht es leicht zu lesen.
Was denkst du?
Ich habe keine Ahnung.
Du wolltest einfach nur wissen, was wir denken.
Ich wollte eure Meinung hören. Ich weiß es nicht. Ich glaube nicht, dass es an der Handlung liegt.
Nee, nicht am Plot, aber an den Figuren, denke ich.
Ja. Ja, am Plot, weil ich meine, das ist ja jetzt nichts Neues.
Ich glaube, es liegt am Schreibstil. Ja. Ich glaube, das ist die Art, wie sie schreibt, dass es so ein bisschen was Altes und ein bisschen was Neues ist. Und das halt für viele Menschen irgendwie einen Zugang bietet.
Es ist für Menschen mit kurzer Aufmerksamkeitsspanne, weil alles sehr knapp gehalten ist.
Naja, aber ja, junge Leute.
Ja, eben, gar nicht böse gemeint. Ja. Ich zähle mich da selber dazu.
Ja.
Sondern es passiert angenehm viel auf die angenehme Zeit. Und es ist eben knapp gehalten, gerade mit diesem Dialogstil. Es ist alles immer bloß ein paar Wörter, was die Leute sagen. Und viel Dialog immer, das heißt viel Wechsel.
Ja. Ich kann mir aber jetzt auch nicht vorstellen, wie sie das verfilmen. Wo in diesem Trailer schon viele Buchzitate genommen werden.
Weil vielleicht waren das aber auch die einzigen.
Ja, wahrscheinlich.
Und ich bin enttäuscht. Also ich finde, Janis Niebüner ist ein guter Schauspieler, aber ich habe, Victor muss hellblond sein. Das stört mich, dass er nicht hellblond ist.
So genau habe ich nicht hingeguckt.
Nee, das ist halt so ein
deutscher Dude. Ich fand nur, dass die Mutter erstaunlich jung war im Trailer. Mhm. Ich habe mir die älter vorgestellt.
Ich glaube aber, dass die, als die am Schluss hier am auf dem Friedhof sind, dass die erst 43 war, als sie gestorben ist.
Ach krass.
Weil die liest doch da die Alter vor von den Leuten, die da sind. 89, 91, 75, 54, 83, 84, 43, Andrea Schmidt. Das klingt für mich so, als ob 43 Andrea Schmidt war.
Aber vielleicht ist Andrea Schmidt auch die Einzige, die mehr ist als eine Nummer.
Oder so, ja. Weiß man nicht.
Ja, aber so alt kann ja, sie ja nicht gewesen. Also,
nee, das kann gar nicht sein, weil Tilda muss
aber
ja
wie
so
alt ist Tilda? Jetzt.
Tilda war ja Mitte 20, müsste Mitte 30 sein. Das kann nicht sein.
Ja, okay, das wäre ein bisschen krass. Ja, das, aber trotzdem, ja.
Nee, aber um die 50 schätze ich. Ich schätze, dass die relativ früh Mutter geworden ist. Weil die hat dann noch studiert, als sie den Vater kennengelernt hat. Ja, ich schätze, dass sie um die 50 sein müsste. Ja, die schaut, also für wie Mitte 50 schaut sie nicht aus. Die Schauspielerin. Ja.
Cool. Gehen wir ins Kino nächste Woche?
Ja, ich will den auf jeden Fall sehen, den Film. Und ich hoffe, dass wir auch euch ein bisschen motiviert haben, sowohl die Bücher zu lesen, als auch vielleicht den Film zu sehen. Weil es ist trotzdem, auch wenn es keinen deutschen Buchpreis gewonnen hat, ich finde es trotzdem ein gutes Buch. Und ich habe es sehr gern gelesen. Alle beide.
Beide, ja.
Ja, kann man auf jeden Fall machen, vor allem jetzt so im Urlaub noch.
Lisa, du warst ja nicht so begeistert.
Nee, also mir hat halt irgendwas gefehlt. Ich kann es halt eigentlich auch nicht so richtig sagen, weil ich fand es jetzt nicht schlecht. Also ich fand es wirklich nicht schlecht. Aber mich catcht jetzt auch die Fortsetzung nicht. Deswegen war es mir auch im Vorfeld egal, ob ihr darüber redet und mir alles spoilert. Weil mir die Tiefe irgendwie gefehlt hat. Und vielleicht auch die Spannung, weil ich halt doch Krimis und Thriller eigentlich lese. Oft.
Ja gut, spannend ist es nicht. Also
und
in dem
das
Sinne.
War halt was anderes. Und ich glaube, ich bin halt noch nicht daran gewöhnt vielleicht auch. Also ich, für mich
aber
ist das auch ganz
du
neu.
Du nicht sagen, dass es nicht spannend ist, wenn die Mutter Alkoholikerin
ja, natürlich ist
die ganze Zeit wie ein Damoklesschwert über dieser Happy Family schwebt.
Mm. Es ist halt nicht krimispannend.
Sagen wir mal so, ja. Keine Ahnung. Mir hat,
es
mir
gibt
hat irgendwie
kein
das,
Mystery.
Es ist emotional spannend.
Ja, das,
ist,
das i-Tüpfelchen hat mir so gefehlt. Mhm. Und wie gesagt, und die Beziehung zwischen Victor und Tilda, ah, ich mag das einfach nicht, wenn ich nicht da sitze und mir denke, oh mein Gott, die küssen sich, oh, ich liebe es so sehr. Das war mir einfach so egal.
Ja, freu dich mal auf die Beziehung von Ida und Leif.
Das Einzige, was ich wirklich süß war, als er dann gesagt hat, so, ach, mit dem habe ich jetzt gar nicht gerechnet. Und Tilda fragt so, hä, mit was? Ja, mit dir. Das fand ich süß.
Ja, Leif sagt irgendwas mit einer Muschel. Dass sie eine Perle ist, hier gefunden, keine Ahnung.
Ja,
das war ein bisschen
oh, das ist aber viel kitschiger.
Das fand ich immer ein bisschen awkward.
Ja. Okay, wir retten das jetzt hier ab.
Ja.
Das wird nur noch schlechter. Wir hören uns bald wieder mit einer regulären Folge. Bis dahin noch schönen Urlaub, schönen Sommer. Ja, bis dann.
Lest ein bisschen was. Tschüss.
Tschüss.